Hallo zur achten Ausgabe des Tiefenfokus hier bei der Volkshochschule Reutlingen, produziert im Emil-Studio. Mein Name ist Timo Stösser, ich mache wieder die Moderation und bei mir begrüße ich zum zweiten Teil einer Doppelfolge Matthias Hofmann. Hallo Matthias.
Hallo Timo, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast, um den zweiten Teil unseres hoffentlich nur Zweiteilers denn auch gänzlich aufnehmen zu können.
Ja, hoffentlich nur Zweiteiler. Das Thema ist die außenpolitische Situation des Irans, verstärkt in den letzten 10 Jahren. Im Grunde genommen war jetzt so der Horizont ein bisschen mehr, 20 Jahre. Aber auch das mache ich jetzt hier direkt mal als festen Nagel rein, als Referenzpunkt. Wir nehmen heute auf am 6. April 2024, muss ich ganz deutlich sagen, weil seit unserer ersten Aufnahme vor heute einer Woche hat sich schon wieder was bewegt in der Weltgeschichte, weswegen wir jetzt ein bisschen auch hier gleich unsere Abläufe durcheinander wirbeln. Bisher haben wir uns ein bisschen herangetastet ans Thema, haben die Position des Irans zu seinen Nachbarn untersucht, gerade über den eben genannten Zeitraum, grob die letzten 15 bis 20 Jahre. Aber die Nachrichten der letzten 48 Stunden haben als große Headline, soweit ich gesehen habe, in jeder Zeitung, dass die Geheimdienste einen direkten Angriff des Irans auf Israel im Laufe dieser Woche erwarten werden. Wir wussten das in der Form noch nicht, als wir begonnen haben, dieses Projekt aufzusetzen. Das Projekt war als Zweiteiler geplant. Ich hoffe ja auch immer noch, dass wir das schaffen werden, einfach nur, dass die Dinge nicht noch länger werden. Es ist ja auch immer eine Menge Material, die zusammenkommt, aber hier muss natürlich jetzt die Reihenfolge umgedreht werden. Und Matthias, deswegen würde ich auch die Fragerunde heute eröffnen in diese Richtung. Sortier uns diese Nachricht bitte ein, die da kam. Erklär uns, worum es hier geht und was das jetzt bedeutet.
Also mit Beginn des Gazakrieges am 7. Oktober 2023 war eigentlich von vornherein schon klar, dass der Iran da eigentlich ganz massiv seine Finger mit im Spiel hat. Der Iran unterstützt die Hamas. Die Aussagen vom israelischen Premierminister Netanyahu, er würde allein die Hamas unterstützen, war natürlich nicht richtig gewesen. Die Hamas wird unter anderem auch vom Iran unterstützt. Es ist vor allem Katar, die seit 2011 hier ganz massiv die Hamas unterstützen. Es ist die Muslimbruderschaft aus Ägypten, die da sicherlich mit im Boot ist. Und es sind sicherlich auch einige, sagen wir mal, Familien aus Saudi-Arabien, die hier bei der Hamas-Unterstützung durchaus sehr aktiv mit dabei sind. Dass dem Iran natürlich eine besondere Rolle hierbei zukommt, ist klar. Israel hat seit geraumer Zeit ein massives Problem mit dem Iran, eigentlich spätestens mit dem Präsidenten, mit dem iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad seit 2005. Der dann ganz klar auch gesagt hat, er versteht nicht, warum es einen Staat Israel hier geben soll. Er hat damals dann formuliert, wenn die Europäer denn ein so starkes Interesse an einem Staat Israel hätten, dann sollten doch die Deutschen und die Österreicher ihnen ein Stück Land geben zwischen ihren beiden Ländern und der Iran wäre also auch gerne bereit, die Umsiedlung mit zu finanzieren. Damit waren die Fronten eigentlich ziemlich stark geklärt gewesen und der Iran, wissen wir auch alle, ist natürlich bestrebt, eine Atomwaffe zu erstellen. Wir haben beim letzten Teil schon darüber gesprochen gehabt und Ahmadinejad hat ganz klar gesagt, er wird die Atomwaffe, wenn er sie hat, gegen Israel einsetzen. Was man von einer solchen Aussage zu halten hat, ist immer sehr, sehr fragwürdig. Ich persönlich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil eine Atommacht mit einer Atomwaffe zu bedrohen, ist immer eine sehr, sehr endliche Geschichte. Dann bin ich eine halbe Stunde später tot. Also macht in meinen Augen keinen Sinn.
Ist ja auch ein Prinzip, dass MAD, Mutually Assured Destruction, im Kalten Krieg über 50 Jahre dafür gesorgt hat, dass niemand die Atomwaffe zieht.
Ganz genau. Und also das würde also keinen Sinn machen, aber es würde natürlich Israel, sollte der Iran jetzt irgendwann Atommacht werden, dazu nötigen, mit dem Iran auf Augenhöhe Verhandlungen zu führen. In dem Augenblick, wo der Gegenspieler eben das gleiche Waffensystem hat wie ich auch, muss ich mit ihm auf Augenhöhe verhandeln, aber dann kann ich keine Drohkulisse mehr aufbauen. Mit was denn? Wie gesagt, der Iran wird von Israel sehr kritisch gesehen und wie der Ministerpräsident oder jetzige Ministerpräsident Netanyahu 2009 zum ersten Mal Ministerpräsident geworden ist, hat er auch schon sehr stark auch bei den Amerikanern dafür plädiert, doch endlich einen Präventivschlag gegen den Iran, gegen die Forschungsstätten, gegen die Atomanlagen des Irans durchzuführen. Unter Präsident Obama hatte da keinen Zuspruch bekommen. Bei Trump Der war zwar nicht für den Iran eingestellt, aber jetzt wirklich hier einen aktiven Angriff mit Israel zusammen gegen den Iran zu führen, hat er ja dann letztendlich auch nicht gemacht. Er hat eine massive Sanktionspolitik gegen den Iran betrieben, wir sprachen das letzte Mal davon, aber jetzt den Iran wirklich aktiv anzugreifen, da ist also auch Herr Trump davon zurückgeschreckt. Jetzt, wie gesagt, haben wir die Situation, der Iran hat sich oder ist sehr stark in diesen ganzen Gaza-Krieg mit involviert. Nicht nur über die Hamas, sondern natürlich auch über die Hisbollah, die wir aus dem Libanon und aus Syrien heraus kennen. Die Hisbollah kurz erklärt, die Hisbollah ist von Khomeini gegründet worden, schon in den späten 60ern des letzten Jahrhunderts. Und war dann vor allem nach der iranischen Revolution 78, 79 hat man versucht, auch die Hisbollah in viele orientalische Staaten zu exportieren, um damit auch darüber die iranische Revolution zu exportieren. Heute kennen wir eigentlich die Hisbollah nur noch aus dem Libanon und Syrien. Und die Hisbollah, vor allem was den Libanon angeht, ist sehr kreativ vorgegangen. Sie hat eine Dreiflüglichkeit aufgebaut, einen terroristischen Flügel, einen politischen Flügel und einen humanitären Flügel. Also die Hisbollah baut im Libanon Krankenhäuser, Waisenhäuser, Schulen etc. Und gerade bei den Krankenhäusern, die Finanzierung übernimmt der Iran. Das heißt, jemand, der dort eine Operation bekommt, muss dafür in aller Regel nichts bezahlen. Das zahlt der Iran. Und darüber macht sich die Hisbollah natürlich sehr bekannt und sehr beliebt in der Gesellschaft. Versuchen Sie mal, jemanden, der dort eine kostenfreie Unterstützung seines Lebens bekommen hat oder seiner Angehörigen, dass der ein Terrorist ist. Das werden Sie sehr schwerlich nur umsetzen können. Das glaubt er Ihnen nicht ganz einfach. In der politischen Sparte ist die Hisbollah im Libanon seit den 90er Jahren im Parlament vertreten. Seit dem Beginn des neuen Jahrtausends sind sogar Minister von einzelnen Regierungen im Libanon geworden. Also die Hisbollah, kann man sagen, ist ein fester Bestandteil der libanesischen Gesellschaft.
Diese Dreiflügeligkeit auf dem Weg von der, sagen wir mal, herkömmlichen Untergrundterrororganisation zu einer integrierten, immer noch Terrororganisation oder paramilitärischen oder dann auch militärischen Organisation, ist ja weit verbreitet. Die Hamas hat eine ähnliche Dreiflügeligkeit.
Die hat das übernommen von der Hisbollah.
Genau, wir hatten unser Mehrteiler zu Israel. Wer den noch nicht gehört hat, steht auch noch online bei allen einschlägigen Podcast-Stationen. Da gingen wir dann näher drauf ein, aber man sieht das auch zum Beispiel IAA, die sich dann Sinn Fein verwandelt, altes Beispiel dafür. Diese Dreiflügigkeit ist ja jetzt in dem Sinne nichts, sagen wir mal, böse Neues. Was zeichnet die Hisbollah dann aktuell aus in dieser Position? Was macht sie da draus?
Ja, wie gesagt, sie hat einen festen Rückhalt in der libanesischen Gesellschaft. In Syrien hat das nicht so ganz so gut funktioniert, aber in Syrien ist sie eben auch nicht wegzudenken. Sie gehört zu den gesellschaftlichen Pfeilern mit dazu. Wie gesagt, die Verankerung ist nicht ganz so stark wie im Libanon. Syrien hat ja vor allem aufgrund seines letzten Dekade führenden Bürgerkrieges massiv gesellschaftlich an Federn gelassen. Da wissen wir im Allgemeinen noch überhaupt nicht, wo es hingeht mit Syrien in der Zukunft. Das ist ein ganz anderer Part, aber die Hisbollah stellt dort auch eben einen militärischen Faktor dar. Das muss man einfach so anerkennen. Was sich in den letzten Jahren in Libanon und Syrien vor allem in der Hisbollah verändert hat, sie ist eben nicht mehr jetzt, wenn wir bei dem terroristischen Flügel mal bleiben wollen, nicht nur dieser terroristische Flügel, so irgendwelche Milizionäre, die eine Waffe in der Hand haben und damit kämpfen, sondern ganz speziell im Libanon und Syrien haben wir wenigstens die Hisbollah aufgewachsen zu einer armeeähnlichen Struktur. Das heißt, sie haben schweres Gerät dabei, sie können umgehen mit schweren Gerät, sie haben ganz klare Befehlsstrukturen. Das ist eben was ganz, ganz Neues, das hatte die Hisbollah vorher in der Form noch nicht gehabt. Das heißt, im Klartext, sollte die Hisbollah sich dazu durchringen, Israel von Norden her, also von Libanon und Syrien aus, taktisch anzugreifen, also mit Kampfverbänden nach Israel einmarschieren, dann ist das für Israel wirklich eine Gefahr, weil dann haben sie einen Zwei-Fronten-Krieg. Nochmal, das sind keine Milizionäre mehr, das kann man wirklich schon als Armee werten. Und das ist natürlich dann auch für die israelischen Streitkräfte umso schwerer, dagegen vorzugehen.
Aber die aktuelle Bedrohung ist ja gar nicht, sagen wir mal, über Bande gespielt. Das ist nicht der Iran, der damit droht, dass die Hisbollah in Israel einzieht, sondern der Iran direkt bedroht Israel. Das ist ja diese neue Gefahren, Stufe, sagen wir mal, oder die neue Qualität dieser Aussage.
Ja, natürlich. Im Augenblick ist es so, dass der Iran nach dem Angriff auf das Konsulat in Damaskus oder Botschaft in Damaskus, ich weiß nicht genau, da wichtige Generalität getötet worden ist vom Iran und der Iran gesagt hat, das lässt er so mit sich nicht machen. Es ist natürlich auch ein sehr waghalsiges Spiel gewesen, was Israel gemacht hat, eben hier speziell die iranische Niederlassung in Damaskus anzugreifen und mit der Inkaufnahme hier eben auch wichtige Funktionäre der Iran, des iranischen Establishment eben am Leben zu gefährden, um nicht zu sagen, sie töten zu wollen. Israel hat bis zum heutigen Tag weder dementiert noch zugegeben, dass sie den Angriff durchgeführt haben. Sie haben, aber das ist ganz wichtig, sie haben es nicht dementiert. Und da ist natürlich eine Vermutung durchaus sehr ernst zu nehmen, dass es sich wirklich um einen israelischen Angriff gehandelt hat, weil wer es hätte es sonst machen sollen. Vor allem mit dieser Präzision, man kann jetzt natürlich auch von IS sprechen. Wir haben ja da auch noch den IS im Hintergrund, der gegen den Iran da in einigen Bereichen vorgeht. Aber auch der IS hat sich nicht dazu bekannt. Und wenn wir was vom IS wissen, der IS sagt eigentlich immer, wenn er es war. Weil das natürlich für das eigene Renommee sehr wichtig ist, wenn man irgendwo Anschläge macht, dass man sich auch dazu bekennt, damit der Gegner auch weiß, mit wem er es da zu tun hat.
Und das, letztlich beeindruckend in Moskau gesehen.
Ja, und deswegen, die haben sie nicht dazu bekannt, also liegt die Vermutung doch sehr stark hier, dass es Israel eben gewesen ist. Ja, der Iran hat sich jetzt in eine solche Situation hineinmanövriert, dass er eigentlich gar nicht mehr anders kann, als in irgendeiner Form zuzuschlagen, weil er ansonsten sein Gesicht verlieren würde. Also das Iran kann sich das eben nicht bieten lassen. Er muss jetzt reagieren. Mit diesen ganzen Ankündigungen wird er auch reagieren. Gehe ich mal feste davon aus. Es wird nach meinem Dafürhalten zu einem Raketenangriff kommen. Der Iran verfügt über weitreichende Raketensysteme. Er ist, wie letztes Mal schon ausgeführt, einer der führende Raketenentwickler in der gesamten Region und ist also durchaus in der Lage, auch das doch von ihm etwas weiter entfernte Israel sehr intensiv angreifen zu können. Ich gehe dabei von aus, dass die Stadt Jerusalem selber nicht das Ziel sein wird. Da ist die Gefahr viel zu groß, dass eben die heiligen Stätten berührt sein könnten, und das sind ja eben nicht nur die jüdischen heiligen Stätten, sondern selbstverständlich auch die muslimischen heiligen Stätten, also der Tempelberg. Das Risiko wird man nicht eingehen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Industrie von Israel, die Industriestandorte, vielleicht ein lohnendes Ziel in Anführungsstrichen für den iranischen Raketenangriff darstellen könnten. Wie gesagt, die anderen Akteure sind natürlich die Bedrohung über Hisbollah, was ich ja jetzt schon etwas näher ausgeführt habe. Damit nicht genügend. Der Iran hat auch die Husi-Rebellen im Jemen unterstützt, schon seit geraumer Zeit. Im Jemen selber haben wir diese klassische Aufteilung. Wir haben Schiiten, wir haben Sunniten. Die Sunniten haben die Regierung inne und die Husi-Rebellen haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich hier durchsetzen können, trotz dass die jemenitische Regierung unterstützt worden ist von Saudi-Arabien und einer Zusammenschluss einiger anderer arabischen Staaten, unter anderem auch Israel, hat die Saudis hier unterstützt, gegen die Husi-Rebellen vorzugehen. Man hat zwar keine diplomatischen Beziehungen, aber wenn es gegen den Iran geht, und die Husi-Rebellen sind der verlängerte Arm des Irans, dann ist Israel auch durchaus bereit, mit Saudi-Arabien hier zu agieren. Trotz dieser doch sehr, sehr kräftigen, sehr starken Allianz gegen die Husi-Rebellen haben die Husi-Rebellen sich eigentlich im Jemen festsetzen können. Sie haben die Hauptstadt Sana'a erobert und die Regierung war darauf angewiesen gewesen, auszuweichen. Sie sind in die Küstenregion jetzt gegangen und die Husi-Rebellen kontrollieren also den Westen des Jemens, kann man eigentlich so sagen, ziemlich komplett. Und die Husi-Rebellen haben jetzt im November letzten Jahres damit begonnen, November 23, dann Schiffe im Roten Meer zu überfallen. Es wurden in den deutschen Medien so schön dargestellt, völlig überraschend, man hat gar nicht damit gerechnet. Das ist nicht ganz korrekt, man hat schon sehr lange damit gerechnet, eigentlich schon seit 2011 hat man damit gerechnet, weil man wusste, der Jemen ist ein erdölexportierender Staat. Und der Jemen wird so um 2020 wohl leerlaufen. Und der Jemen hat eigentlich nichts unternommen, um dieses Erdölgeschäft irgendwie zu deckeln. Das heißt, wenn das Öl mal ausgelaufen ist, dann haben sie eben keinen Part mehr in der Wirtschaftspolitik, mit dem sie ihren Staatshaushalt irgendwie gegenfinanzieren können. Und damals hat man also schon vermutet, wird man irgendwann oder werden einzelne jemenitische Kräfte wohl dazu übergehen, die Zufahrt zum Suezkanal zu sperren. Und genau das haben die Husi-Rebellen jetzt im November 23 begonnen. Und das haben sie so effizient begonnen, dass sich jetzt ja auch die Europäer entschlossen haben, diese Operation Aspides hier durchzuführen, also quasi einen Schutz aufzubauen, einen Flottenverband hier in die Region zu entsenden, um eben Angriffe von Husi-Rebellen auf Transportschiffe, auf Frachtschiffe zu unterbinden. Weil natürlich die Frachtschiffe oder die Reedereien jetzt dazu übergegangen sind, nicht mehr den Suezkanal zu befahren, sondern um Afrika herumzufahren, was natürlich ein Zeitfaktor auf der einen Seite ist und natürlich auch ein finanzieller Faktor ist. Wobei der finanzielle Faktor nicht ganz so ins Gewicht fällt, vor allem der Zeitfaktor, weil wir ja nach wie vor in Europa eine Just-in-Time-Wirtschaft haben und natürlich darauf angewiesen sind, dass die Produkte, die man eingekauft hat, mit Masse wohl aus China, dann auch rechtzeitig hier unsere Produktionsstränge erreichen können. Und da, wie gesagt, hat die Politik sehr schnell reagiert. Und wie gesagt, auch da ist der Iran natürlich ganz massiv involviert.
Wo ist das Interesse des Irans darin, diese Houthi-Rebellen zu fördern? Das können wir auch so sagen, das ist belegt nach allem, was ich weiß zumindest, dass die Houthi-Rebellen vom Iran gefördert werden. Aber wo ist das Interesse?
Naja, das Interesse ist ganz klar, auch in einem wichtigen sektoralen Bereich der arabischen Welt mitzumischen und vor allem das Rote Meer ist hier die Zufahrt zum Suezkanal. Das ist eine der Lebensader Europas und Chinas.
Also ist das im Grunde genommen ein Angriff des Irans ums Eck auf westliche Infrastruktur? Oder
westliche und östliche Infrastruktur. Wie gesagt, die Chinesen sind ja von genauso bedroht, weil auch ihre Schiffe fahren natürlich durch den Suezkanal durch.
Was ist das iranische Interesse, hier rein als Störfaktor aufzutreten?
Als Störfaktor aufzutreten, dass man genötigt ist, hier Verhandlungen zu führen, wo man den Iran eben als vollwertiges Verhandlungsmitglied akzeptiert am Verhandlungstisch. Das ist ja etwas, was der Iran oder was das Bestreben des Iran seit Jahrzehnten ist, als Machtfaktor in der Region wahrgenommen zu werden. Die Europäer gehen ja meistens so hin und sagen, der Iran unter ferner Liefen, so ein kleiner Provokateur, aber nicht weiter ernstzunehmend. Aber das hat sich jetzt halt grundlegend geändert. Ohne den Iran hier quasi verhandlungstechnisch mit ins Boot zu nehmen, funktioniert da halt nichts mehr.
Also es ist ein Hebel für den Iran zur Akzeptanz, ja eigentlich ein jemenitisches Problem, findet ja gar nicht im Iran statt. Aber der Iran quasi als Auslöser im Hintergrund, wahrscheinlich in der Verlängerung irgendwann als Vermittler oder ähnliches, muss vollwertig hinzugezogen werden.
Ja, wir haben es jetzt ja gesehen. China und Russland, Russland haben im März einen Vertrag abgeschlossen mit den Husi-Rebellen, dass ihre Schiffe nicht angegriffen werden. Und damit hat der Iran das erreicht, was er erreichen wollte. Er ist der Akteur vor Ort. Punkt aus, fertig. Und das erinnert mich so ein bisschen an diese Piratenpolitik im 17. Jahrhundert, wo man eben auch diese Freibeuterbriefe von Großbritannien und Spanien ausgestellt hatte, nach dem Motto, die anderen dürften überfallen, unsere Schiffe dürften nicht überfallen. Das heißt, jetzt hat China und Russland festgelegt, also ihre Schiffe dürfen nicht betroffen werden, dürfen nicht angegriffen werden und die anderen können da ja überfallen. Finde ich schon sehr spannend. Und wie gesagt, da man das ja schon 2011 vermutet hatte, hat man in Djibouti liegt gegenüber vom Jemen auf der ostafrikanischen Küste. Ein ganz, ganz kleiner Staat, findet man sehr schwerlich auf der Landkarte. Aber in Djibouti sind seit längerer Zeit schon also Marinestützpunkte. Die Franzosen haben dort einen, die Amerikaner haben einen. Die Chinesen haben 2015 den größten Marinestützpunkt außerhalb von Chinas gebaut, den sie 2017 eröffnet hatten. Deutschland hatte bis 2020 dort einen Marinestützpunkt gehabt. Da ging es um die Unterstützung der eingesetzten Flottenverbände am Horn von Afrika. Aber wie gesagt, Djibouti ist ja also wirklich eine Drehscheibe geworden für internationale Streitkräfte, die dort quasi einen Außenstützpunkt unterhalten. Und wie gesagt, der wurde unterhalten schon von erst, um eben am Horn von Afrika eingesetzt zu werden, die Flottenverbände dort. Und jetzt ist natürlich ganz gut, weil man dann eben eine direkte Station hat, wenn es im Kampf gegen diese Husi-Rebellen geht. Also das kam nicht ganz so überraschend, wie das in den deutschen Medien dargestellt worden. Man hat schon lange damit gerechnet, dass die Husi-Rebellen wahrscheinlich irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft da sehr aktiv werden werden. Und was die Husi-Rebellen natürlich in den Angriffen auf Frachtschiffe hier unterscheidet von somalischen Piraten, die somalischen Piraten kommen mit irgendwelchen Booten, mit irgendwelchen kleinen Booten, die Husi-Rebellen kommen mit Hubschraubern. Und damit müssen sie also nicht erst die Bordwand heraufkommen, sie setzen einfach oben auf dem Schiff auf. Und damit haben die Schiffe, die in aller Regel über keine Flak verfügen, natürlich massive Probleme, da sich gegen zu wehren. Das kann man eigentlich nur unterbinden, indem man dort quasi eine gewisse militärische Präsenz darstellt.
Deswegen führt zurück zum anderen Teil, den wir gerade hatten, dem Flottenstützpunkt in Djibouti und eigentlich den Missionen vor Ort.
Ja.
Gut, zurück zum Iran. Du hast jetzt gerade aber auch schon gesagt, hier hat der Iran dieses Ziel erreicht, dass er wahrgenommen wird als steuernde Macht und wahrscheinlich, wie gesagt, dann auch als vermittelnde Macht irgendwann mal.
Ja.
Zurück zu Israel. Die Geschichte zwischen Iran und Israel spielt ja auch schon eine längere Weile. Wir hatten es ja auch mit den Hisbollah gerade schon gehört. Was zeichnet diese Beziehung zwischen den beiden Ländern aus? Wie kam das zustande? Wir hatten es in der ersten Folge hiervon ja auch von den außenpolitischen Positionen des Irans gegenüber den umliegenden Ländern. Wie ist das bei Israel jetzt über jenseits des Gazakrieges gesprochen?
Ja, also der Iran hatte ja lange Zeit das Problem gehabt mit seiner Wahrnehmung innerhalb der arabischen Welt. Da kommen dann wieder Religionen ins Spiel, Sunniten, Schiiten. Und das, was der Iran gesagt hat, wurde also von der arabischen sunnitischen Welt eigentlich nie wirklich für bare Münze genommen. Also der Iran hat da immer eine Rolle unter ferner Liefen gespielt. Und im Iran galt, war natürlich sehr wichtig gewesen, da als gleichwürdig, als ebenbürtiges Mitglied wahrgenommen zu werden, noch viel besser natürlich vielleicht als Domin oder eine der dominanten Mächte. Deswegen immer dieses Problem zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Saudi-Arabien war die regionale Großmacht und der Iran wird es halt gerne werden.
Wer das nochmal näher haben will, gerne zurückspulen in den ersten Teil quasi, findet ihr auch wieder bei euren Podcast-Stellen. Da haben wir das ausführlicher besprochen gehabt.
Ja. Und der Iran versucht jetzt natürlich, auch natürlich mit Unterstützung von China, das hatte ich ja letztes Mal auch schon angesprochen gehabt, dass es da eben diese Zusammenführung, die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran gegeben hat, wo China eben als Schirmherrschaft das alles herbeigeführt hat. Wir haben es letztes Mal auch gehört, das ging den Chinesen natürlich für die Erweiterung der sogenannten BRICS-Staaten, BRICS-Staaten Plus. Und da wollte man natürlich keine Feinde sich reinholen, sondern die sollten dort alle miteinander einigermaßen glimpflich umgehen. Und ein direkter Erfolg davon hat man dann auch am 11. November letzten Jahres gesehen. Am 11. November letzten Jahres kam es zu einem Treffen aller orientalischen muslimischen Staaten in Riad am 11. November. Und völlig überraschend war bei diesem Treffen eben auch der Iran mit dabei gewesen. Also Raisi, der iranische Präsident, war dabei, auch Herr Erdogan war mit dabei gewesen. Aber Herr Erdogan war nicht so überraschend dabei wie Herr Raisi. Weil die Araber sich eigentlich immer so ein bisschen distanziert haben vom Iran, den wollen sie eigentlich immer bei solchen Verhandlungen nicht dabei haben. Auf einmal ist der mit dabei. Das heißt allerdings im Klartext, dass der Iran heute bei weitem nicht mehr so isoliert ist, wie er das bis Ende 22 noch war in der orientalischen Welt. Das heißt natürlich auch, wenn Israel und damit die USA auch den Iran nach dem zu erwartenden Raketenangriff vom Iran mit einer Luftoffensive angreifen möchte, braucht man, wie gesagt, Überflugsrechte. Israel hat keine direkte Grenze mit Iran. Das heißt, wir müssen über Jordanien drüber, wir müssen über den Irak drüber. Oder wir müssen über Syrien drüber. Es sind also einige Staaten, die dazwischen liegen. Und ob ich da so einfach die Überflugsrechte bekommen werde, ist eine ganz andere Geschichte. Und diese dann zu ignorieren, wenn ich keine bekomme, das kann ganz schnell sehr gefährlich werden. Und wie gesagt, ich vermute, dass der Iran mittlerweile stärker in der orientalischen Welt verhaftet ist, als er das noch 2022 eben der Fall gewesen ist. Und das sollte man nicht unterschätzen.
Jetzt hat aber natürlich auch die Regierung Netanyahu auch tatsächlich in der letzten Woche seit unserem ersten Teil, seit der Aufnahme schon darauf reagiert und hat deutlich zu verstehen gegeben, sowohl durch Netanyahu als auch durch Herrn Galhan, wenn ich es richtig weiß, dass sie entschieden reagieren werden. Das ist natürlich, sagen wir mal, eine feste Haltung. An der Stelle wird das wahrscheinlich, werden das viele Regierungen sagen. Ich meine, auch die Amerikaner haben sowas immer wieder gesagt, wir werden entschieden reagieren. Aber was ist dann zu erwarten, wenn diese Überflugsrechte im Grunde genommen so schwer zu erlangen sind? Weil wir sehen ja auch, dass spezifisch auch wieder in der letzten Woche die Haltung der USA und übrigens auch die Haltung von Trump, wenn wir beim republikanischen Lager sind, sich verstärkt darauf richtet, die Lage in Israel zu entschärfen und eben vielleicht doch auf Israel einzuwirken, dass ein Waffenstillstand vielleicht, oder was heißt vielleicht, ist relativ klar gesagt in der Zwischenzeit, Waffenstillstand jetzt bitte. Was hat dann Israel für überhaupt noch für eine Aussicht zu entschieden reagieren an der Stelle?
Na gut, wenn der Iran sich zu einem Angriff auf Israel durchringen kann, dann wird es zu irgendeiner Gegenreaktion kommen. Davon muss man einfach ausgehen. Das entschieden reagieren, dass Israel Atomwaffen gegen den Iran einsetzt, klammer ich aus, weil dazu, das sind ja keine israelischen Atomwaffen, das sind Atomwaffen, die die USA Israel zur Verfügung gestellt haben, und die USA kann ich mir bei Joe Biden nicht vorstellen, hier quasi eine Genehmigung zu geben, ja, ihr dürft den Iran mit Atomwaffen angreifen, das kann ich mir nicht vorstellen. Was wird man angreifen? Man wird sicherlich die bekannten Atomforschungsstätten des Irans angreifen. Man wird einige Rüstungsbetriebe angreifen. Man wird sicherlich nicht, und man sollte, sage ich mal so, das ist natürlich auch ein gewisser Wunsch von mir, jetzt nicht Teheran angreifen oder große Siedlungsgebiete vom Iran, weil danach könnte ich den Konflikt nicht mehr beenden. Ich muss also sehr speziell, sehr gezielt hier irgendwelche Rüstungskonzerne angreifen, aber eben nicht Zivilbevölkerung. Weil, wie gesagt, wenn sich Israel oder die USA das entscheiden sollten, hier also auch massiv gegen die iranische Gesellschaft vorzugehen, dann haben wir einen Flächenbrand. Das kann also nicht in der Absicht liegen, vor allem nicht in der Absicht der Amerikaner.
Es sei auch nochmal erwähnt, als der Gaza-Krieg angefangen hat, von der Zwischenzeit einmal im Jahr, war genau das eines der Flächenbrandszenarien, was passiert, ja, wenn der Iran auf einmal Akteur wird. Und zwar nicht bloß ums Eck, sondern wirklich Akteur im Sinne von, ja, direkt angreifend. Und ja, nächste Woche, wie gesagt, wird das erwartet. Ich bin mir sicher, dass wir dazu dann, eine kleine Vorschau sage ich jetzt mal, auch noch einen Fokus haben. Fokus ist das kleine Videomagazin, das wir auf YouTube laufen haben von der Volkshochschule Reutlingen, das sich mit aktuellen politischen, aber auch gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt. Ich bin mir sicher, wir werden dazu dann nochmal eine Einheit machen.
Auf jeden Fall.
Wenn es dann...
Wenn man sich jetzt noch weiter anschaut, gerade die Rüstung, also die Rüstung ist ganz wichtig zu nennen. Die iranische Drohnenentwicklung ist auch sehr, sehr weitgreifend mittlerweile. Und Russland bekommt jetzt ja Drohnen aus dem Iran, die also auch sehr effizient sind, die er natürlich in seinem Überfallskrieg auf die Ukraine zum Einsatz bringt. Und zum großen Glück, in Anführungsstrichen, für Russland hatte der Iran im Sommer 2022 von seiner Drohnenfabrik eine Niederlassung in Tadschikistan aufgebaut bzw. eröffnet. Und das ist natürlich für Russland insofern interessant, weil diese Drohnen, die in Tadschikistan in Lizenz vom Iran gebaut werden, die kann er unbeschwert nach der Ukraine einführen. Wenn Russland darauf angewiesen wäre, diese Drohnen aus dem Iran quasi in diesen Konfliktfeld Ukraine hineinzubringen, dann hätte natürlich die westlichen Staaten eine Möglichkeit gehabt, die abzufangen, die Transporte abzufangen. Das hat er von Tadschikistan aus nicht. Das war also ein ziemlicher Glücksgriff gewesen, nicht nur für Russland, bitte mich jetzt nicht falsch verstehen, natürlich auch für den Iran. Weil in dem Augenblick, wo Russland im Iran Waffen kauft, ist das eine Adelung der Waffenindustrie des Irans. Das heißt, nach diesem Krieg in der Ukraine gehe ich davon aus, dass mehr Staaten, vermutlich aus Afrika, verstärkt im Iran Waffen einkaufen werden. Wenn diese Weltmacht Russland im Iran Waffen einkauft, dann ist das eine Adelung.
Führt ja auch im Kreis wieder zurück zum Argument, das wir vorher hatten, also diese Etablierung des Irans als eine militärische Macht oder politische Macht in der Region und jetzt natürlich auch drüber raus als Waffenlieferant.
Dann haben wir noch eine Bedrohungssituation, wenn man den Iran jetzt angreifen würde. Der Iran, wie man das immer so bildlich darstellt, hat natürlich noch ein weiteres Faustpfand. Das Faustpfand ist die Straße von Hormus. Das ist die Meerenge zwischen dem Iran und Oman. Der Oman ist eigentlich die Vereinigten Arabischen Emirate und die letzte Spitze hat der Oman inne. Und dieser Fahrweg, diese Straße von Hormus, glaube ich, knapp 30 Kilometer breit. Die Fahrrinne für große Tanker ist 4 Kilometer breit. Da brauche ich also keine großen Flottenverbände, um diese Straße von Hormus zu sperren. Da reicht ein Minengürtel. Und wenn der erste Tanker, ob der nun Gas geladen hat oder Öl geladen hat, in dieser Straße von Hormus zur Detonation gebracht wird, da wird in nächster Zeit niemand mehr durchfahren. Und die Straße von Hormus fahren ca. 20-25% aller Erdgas- und Erdöllieferungen der Welt. Und das ist ein Faustpfand, was der Iran innehat. Und wenn er diese Straße von Hormus sperrt, dann können Sie sich wahrscheinlich ungefähr ausrechnen, was die Benzinpreise, nur mal als kleines Beispiel, in Deutschland machen werden. Allein auf das Gerücht hin, 2011 während des arabischen Frühlings, man könnte in Ägypten den Suezkanal sperren. Das Gerücht hat dafür gesorgt, dass bei uns jetzt an den Zapfsäulen die Benzinpreise hochgegangen sind. Was glauben Sie, was passiert, wenn die Straße von Hormuz gesperrt wird? Das ist also ein wirklicher Faustpfand. Da brauchen Sie keine großen Flottenverbände. Das ist auch der Hintergrund, warum die Amerikaner in Manama, das ist die Hauptstadt von Bahrain, in den Flottenstützpunkt haben, ihrer fünften Flotte. Damit sie eben auch von beiden Seiten quasi die Straße von Hormuz angreifen könnten, wenn der Iran sich zu diesem Schritt durchringen würde. Aber es ist natürlich nicht ganz ohne. Wie gesagt, wenn ein Tanker auf eine Mine auffährt, dann fährt da demnächst keiner mehr durch. Und zwar ziemlich lange keiner mehr.
War das nicht der Suezkanal mit dem havarierten Tanker, der verstopft war?
Das war kein Tanker, das war ein Frachtschiff, das sich eine Woche oder eineinhalb Wochen lang quergestellt hat.
Ja,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich denke, wir erinnern uns, was damals passiert ist. A, mit Chippreisen, aber B, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich auch mit Benzinpreisen.
Ja. Wir leben in einer globalen Welt und das hat natürlich durchaus ganz schnell Auswirkungen. Alleine jetzt schon aufgrund der Gerüchte, dass der Iran da mit involviert werden könnte, hat dafür gesorgt, dass in den letzten Tagen die Benzinpreise hochgegangen sind. Also wir haben da einen sehr empfindlichen Markt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
Dementsprechend hier natürlich, du hast gerade ein Faustpfand genannt, aber auf jeden Fall auch eine Situation, wo ein, sagen wir mal, ein gefährlicher Hebel eigentlich im Spiel ist, der ja vom Iran noch gezogen werden kann.
Ja. Ja, wie gesagt, der Iran hat sich, wie ich das ja vorhin schon beim ersten Teil erzählt, in den letzten 10 Jahren unheimlich gut etabliert in der Region. Und teilweise so unter dem Radarschirm, wir waren immer mit dem arabischen Frühling beschäftigt, mit den Auswirkungen, was das hat in den einzelnen Staaten, was ja auch gut und richtig war, aber wir haben dabei komplett den Iran aus dem Blickfeld verloren, was der alles getan hat. Und wie gesagt, wir tun immer so, als wäre der Iran sowas unter ferner liefen, das nimmt doch keiner ernst, was da die Mullahs dort machen. Doch, die haben ziemlich gute Strategen. Und es ist immer ein großer Fehler, einen potenziellen Gegner zu unterschätzen. Da sind wir schon immer auf die Schnauze mitgeflogen. Wird uns hier wohl wieder passieren. Ja, was man noch sagen kann. Über Rüstung haben wir schon gesprochen. Wir haben über den Hintergrund gesprochen, der einzelnen Bereiche, was man vielleicht ganz kurz noch ansprechen muss. Wir haben ja über Russland schon kurz gesprochen. Russland und Iran haben ganz tolle Beziehungen zueinander. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass die erste Atomtechnologie aus den USA gekommen ist. Die USA haben dort Forschungsreaktoren hingebracht. Dann hat Khomeini gesagt, Atom ist unislamisch. Was er damit gemeint war, kann Ihnen keiner erklären. Aber er hat die Atomkraftwerke nicht weiterbauen lassen. Und dann nach Khomeini verstirbt 89, Mitte der 90er Jahre, beginnt man wieder sich für Kernenergie zu interessieren. Und die ganzen Kernkraftwerke, die wir heute im Iran finden, sind von Russland gebaut. Also da gibt es neben dieser jetzigen Drohnenpolitik oder Drohnen-Einkaufspolitik natürlich auch energiepolitische Zusammenarbeit und Russland ist natürlich da sehr stark interessiert, auch seine Technologie zu exportieren. Wie gesagt, alle Atomkraftwerke im Iran sind russischer Herkunft. Also da besteht also sehr intensive Beziehungen. Also unabhängig von dem Ukraine-Krieg jetzt, auch schon davor, gibt es sehr, sehr massive Beziehungen. Russland hat sich sehr stark um den Iran bemüht, waren doch die Amerikaner lange Zeit in arabischen Staaten verankert gewesen, hat Russland also immer den Gegenpart übernommen. Jetzt, wie gesagt, dadurch, dass der Iran eine größere Rolle spielt in der Region, ist es also auch für Russlands Außenpolitik auf sich gesehen, jenseits des Ukraine-Kriegs, natürlich sehr, sehr wichtig. Also wir können auch davon ausgehen, wenn der Krieg in der Ukraine irgendwann mal vorbei ist, dass dann diese Verbindungen zwischen Iran und Moskau noch intensiver werden werden. Und das ist natürlich für Russland immer eine gute Möglichkeit, sich auch in der orientalischen Welt zu etablieren. Moskau ist ja nach meinem Dafürhalten eigentlich schon seit 2013 auch so ein bisschen der Erbe in der arabischen Welt geworden von den Amerikanern, die sich hier nun verstärkt im indopazifischen Raum aufhalten. Also auch wenn wir das in den deutschen Medien so nicht wahrnehmen, weil sie einfach nicht darüber schreiben. Aber Russland hat also wirklich diese Chance, die Obama wahrscheinlich unbewusst den Russen hier gegeben hat, sehr klug zu nutzen gewusst, dass sie eben jetzt hier zum wirklichen Platzhirsch sich haben etablieren können. Mit einzelnen Unterstützern, und der wichtigste Unterstützer ist natürlich der Iran. Zwischenzeitlich war auch die Türkei ein wichtiger dieser Unterstützer der russischen Außenpolitik im orientalischen Raum gewesen. Das hat sich jetzt eigentlich wieder etwas neutralisiert, weil Erdogan selber hier ein regionaler Keyplayer werden möchte, er auch sich selber sehr, sehr stark etabliert hat. Auch eine Entwicklung, die wir in Europa nur sehr, sehr unterschwellig überhaupt wahrgenommen haben, wäre aber mal eine Idee, türkische Außenpolitik in der nächsten Zeit hier auch durchzuziehen.
War das jetzt eine Anfrage, dass Sie uns auch nochmal spezifisch...
Ja, natürlich.
Ich tue es auf die große Liste. Ich habe schon eine große Liste, was wir eigentlich alles hier noch machen sollten.
Ja, was kann man jetzt noch abschließend zum Iran sagen? Also wir sind natürlich damit konfrontiert, dass wir aktuell mit einer Ausweitung des Konfliktes wahrscheinlich rechnen müssen, dass erstmal der Iran Ziele in Israel angreifen wird, dann wird Israel zusammen mit den Amerikanern vermutlich, weil ohne sie geht's nicht, wie gesagt, Überflugsrechte. Israel hat nach meinem Wissen keine Tankflugzeuge, sie brauchen schon irgendjemand, der sie auch bis nach Iran führen kann, da einen Gegenschlag anvisieren wird. Allerdings, wie gesagt, darf sich das eben nicht gegen die klassischen Großstädte richten. Es kann sich eigentlich nur gegen die Atomanlage des Irans richten, weil sonst haben sie wirklich einen Flächenbrand dort.
Hier an der Stelle muss man vielleicht noch hinzufügen, wir befinden uns wieder in dem, was bei uns immer der Glaskugelbereich heißt. Ja, was nachher passieren wird, wird die Zeit weisen.
Natürlich,
hoffentlich
klar.
Passiert gar nichts. Toi, toi, toi.
Es gibt natürlich auch Kräfte in Deutschland, die davon sprechen, ja, es wäre natürlich wichtig, in einem solchen Zusammenhang das ganze Mullah-Regime im Iran loszubekommen. Dazu kann ich nur sagen, es gibt natürlich die Möglichkeit, den Iran zu destabilisieren, ist gar keine Frage. Den haben sie eigentlich in jedem Staat. Wenn sie wissen, wen sie wann wo ausschalten müssen, dann können sie jeden Staat sehr schnell destabilisieren. Das soll allerdings nicht die Kernfrage sein. Die Kernfrage soll sein, wenn wir sowas in Anbetracht ziehen.
Was wir eigentlich gar nicht in Anbetracht ziehen sollten.
Ja, wir haben es ja gesehen in Syrien ganz klar. Die verschiedenen Akteure, die von außen in Syrien sich engagiert haben, konnten sich nicht mehr darüber einig werden, welche Gruppierung oder welchen Politiker man denn unterstützen will. Jeder hat seine eigene Gruppierung unterstützt, mit dem Erfolg, den wir heute in Syrien sehen, nämlich gar keinen. Eigentlich eine katastrophale Situation nach wie vor.
Auch hierzu kann ich schon wieder unsere erste Folge empfehlen, weil wenn wir das jetzt nochmal zum Verständnis zusammenfassen würden, wären wir nochmal eine halbe Stunde hier.
Nein, kein Problem. Nö, damit haben wir, glaube ich, alles Wesentliche gesagt zum Iran. Ich sage, es ist eine sehr schwierige Situation, in der wir im Augenblick sind. Und es wäre natürlich für alle Akteure vor Ort eine gewisse Zurückhaltung an den Tag zu legen. Die Hisbollah wird nur dann in Israel einmarschieren, wenn sie vom Iran das Okay hat. Ohne das Okay vom Iran werden sie dort nicht einmarschieren. Das muss man einfach klipp und klar so sagen. Bisher hat sich Hisbollah oder die Hisbollah-Führer dahingehend ausgelassen, dass sie das nicht machen. Sie stören mit so diesen sogenannten Nadelstichen-Technik immer wieder Raketen aus dem Libanon ausführen auf Israels Staatsgebiet. Die Israelis reagieren in aller Regel mit Bombenangriffen auf diese Hisbollah-Stellung, auch alles noch im Rahmen des internationalen Rechtes. Wenn es, wie gesagt, zu einem Einmarsch kommen sollte, dann hat Israel ein sehr schwerwiegendes Problem. Was natürlich auch Israel jetzt wieder gemacht hat, schon im letzten Jahr, sie haben syrische Flughäfen angegriffen. Das war so der Hintergrund. Man hat gesagt, darüber könnte der Iran die Hisbollah mit Waffen unterstützen. Das waren aber keine Hisbollah-Flughäfen, das waren syrische Flughäfen. Und wenn wir dann immer sagen, ein angegriffenes Land hat das Recht zur Selbstverteidigung, gilt das auch für Syrien?
Ich erinnere mich an die Probleme, die daraus durchaus entstanden sind, weil das hat ein Echo gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, dass diese Aktion eben nicht von der UN oder auch den anderen Playern in der Region, also das wurde nicht gut aufgenommen. Das hat langes hin und her, bevor man da ein Niveau wieder hatte.
Man kann jetzt also nur hoffen, dass Joe Biden sehr, sehr viel Druck auf Netanyahu ausübt, die Sachlage nicht eskalieren zu lassen, weil Netanyahu alleine, vermute ich, würde ganz anders agieren. Die Amerikaner haben noch Einfluss und Joe Biden versucht hier ganz massiv seinen Einfluss geltend zu machen. Biden hat natürlich das Problem, er muss diesen Nahostkrieg in den Griff bekommen bzw. beenden, bevor die Wahlen in den USA stattfinden. weil die haben natürlich auch Auswirkungen auf den Wahlausgang. Diese neue politische Schiene, wenn man es so betiteln möchte, von Joe Biden, ist ja letztendlich auch darin zu begründen, dass der arabische Anteil der amerikanischen Staatsbevölkerung natürlich ganz klar sagt, diese uneingeschränkte Unterstützung Israels teilen wir nicht und wir haben Wahlkampf in den USA. Deswegen wohl jetzt auch dieser Wechsel von Bidens Vorgehen, diese uneingeschränkte Unterstützung Israels mal ein bisschen außen vor lassen, jetzt auch ganz klare Ansagen gegenüber Netanyahu auszusprechen, um natürlich damit auch Wählerstimmen zu bekommen.
Und wie gesagt, das Thema muss so resonant sein im amerikanischen Wahlkampf, dass sogar in den letzten Tagen Donald Trump auch neuerdings noch nicht so nachdrücklich wie Joe Biden, aber doch auch das Lager wechselt und beginnt, Israel im Grunde genommen zu warnen.
Ja, was wir jetzt noch abschließend sagen kann zum US-Wahlkampf, es wird sicherlich nicht nur für den Ukraine-Krieg wichtig sein, wer der neue Präsident der USA ist. Es wird auch für den Nahostkrieg, sollte er zu dem Zeitpunkt noch bestehen, sicherlich ausschlaggebend sein. Ist es ein Herr Trump oder wird es wieder ein Herr Trump oder bleibt es eben ein Joe Biden, der da die politischen Richtlinien vorgibt. Sagt der Iran, wird weiterhin versuchen, auch nach diesem Gaza-Krieg seine Position im Nahen und Mittleren Osten weiter auszubauen. Wie gesagt, ich sehe ihn zurzeit sehr stark verhaftet, auch in der übrigen orientalischen Welt. Wie lange das so laufen wird, das ist dieser bekannte Blick in die Glaskugel, kann natürlich heute noch keiner sagen. Aber die Momentanaufnahme ist so, dass der Iran einen wirklichen Faktor in der Region darstellt. Sind das die Husi-Rebellen als verlängerter Arm iranischer Außenpolitik im Roten Meer? Sind das die Hisbollah im Libanon und Syrien? Ist das dieses Faustpfand der Straße von Hormus im Persischen Golf? Also der Iran ist ja sehr vielseitig aufgestellt. Der Iran hat auch angefangen, und das nur ganz kurz am Rande zu erwähnen, seine außenpolitischen Kontakte zu Staaten wie Aserbaidschan, Tadschikistan sehr stark auszubauen. Diese Drohnenfabrik in Tadschikistan kommt nicht von ungefähr. Das ist natürlich auch hier eine verstärkte außenpolitische Zusammenarbeit, die hier stattfindet. Also der Iran ist ein sehr vielschichtiger, agierender Außenpolitiker mittlerweile geworden. Und was ich ja immer wieder sage, es ist immer ein Fehler, irgendwelche Staaten, aus welchen Gründen auch immer, nicht näher zu betrachten und damit Gefahr zu laufen, dass die auf einmal ganz andere Wege einschlagen, als man bis vor vielen Jahren gedacht hätte.
Und damit bedanke ich mich bei dir für die Betrachtung, die du uns ermöglicht hast, dass wir das jetzt 2 Stunden, gut 2 Folgen auseinandernehmen konnten. Danke für das Gespräch, Matthias.
Ja, lieber Timo, ich danke dir, dass ich mich hier wieder mal etwas erklären konnte, und vielleicht bringt es dem einen oder anderen ja auch mal was, diese Situation vielleicht aus dem einen oder anderen Blickwinkel mal wahrzunehmen. Nicht nur von dem, wie man das gerne in Europa so gerne sehen würde.
Und damit bedanke ich mich auch bei den Hörern für das Interesse. Danke, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben. Und ich gucke mal auf meiner Liste, was wir als nächstes hier angehen werden. Dann hören Sie das wieder, finden es bei sich im Spotify als Tiefenfokus. Und ich freue mich schon drauf.